der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Mitten in der Krise beim Autobauer Opel ist Konzernchef Karl Friedrich Stracke zurückgetreten. Er legte auch seinen Posten als Präsident von General Motors Europe nieder. Stracke hatte den Opel-Vorsitz erst vor 15 Monaten übernommen und sollte das verlustreiche Unternehmen wieder profitabel machen. Gründe für seinen Rückzug wurden nicht genannt. Übergangsweise soll nun der Vize des Mutterkonzerns GM Gursky Opel führen.
Der Kapitän geht im Sturm von Bord. Karl Friedrich Stracke gibt völlig überraschend nach nur gut einem Jahr den Job als Vorstandschef beim angeschlagenen Autobauer Opel auf. Er äußerte sich heute nur schriftlich. Ich verlasse diese Position im Wissen, dass Opel Vauxhall in eine gute Zukunft steuert und freue mich für GM andere Aufgaben zu übernehmen. Stracke soll beim Opel-Eigentümer General Motors in Detroit Sonderaufgaben bekommen. Um ihn zumindest vorübergehend zu ersetzen, schickt GM seinen Vizechef Steven Gursky. Der gilt als Manager, der hart durchgreift. Angesichts der andauernden Absatzschwäche von Opel lässt das für die Mitarbeiter nichts Gutes hoffen, befürchten Branchenkenner.
Das Risiko für die Werke, für die Mitarbeiter, für die Beschäftigten ist durch diese Entscheidung von General Motors, Karl Friedrich Stracke als Vorstandsvorsitzenden abzulösen, erheblich gestiegen. Wir müssen damit rechnen, dass ein knallharter amerikanischer Sanierungsplan umgesetzt wird. Offensichtlich hat General Motors in Europa viel höhere Verluste, als man das unterstellt hat, als man das angenommen hat.
Opel hat im wichtigsten Markt Deutschland im Mai 11% weniger Fahrzeuge verkauft. Stracke hatte den Mitarbeitern dennoch eine Beschäftigungsgarantie bis 2016 zugesagt. Der neue Opel-Chef Gursky wird sich daran wohl nicht gebunden fühlen.
Mehr zum Thema finden Sie auf tagesschau.de. Dort zeichnen wir unter anderem Opels langen Weg in die Krise nach. Auch der französische Autohersteller Peugeot Citroën hat große wirtschaftliche Probleme und jetzt einen massiven Stellenabbau angekündigt. Demnach sollen in Frankreich insgesamt 8000 Arbeitsplätze wegfallen. Am stärksten betroffen ist ein Werk bei Paris, das 2014 geschlossen werden soll. Peugeot Citroën reagiert damit vor allem auf seine Absatzschwierigkeiten in Südeuropa. Der Europäische Gerichtshof hat Kleinbauern eine Nische gesichert. Sie dürfen auch weiterhin Saatgut von traditionellen Pflanzenarten verkaufen, die nicht das kostspielige EU-Zulassungsverfahren durchlaufen haben. Damit soll die genetische Vielfalt erhalten bleiben. Die Luxemburger Richter lehnten die Klage eines französischen Agrarkonzerns ab. Er wollte einer Initiative von Kleinbauern verbieten lassen, traditionelle Gemüsesorten zu vermarkten.
Seit dem Streit um die Kartoffelsorte Linda ist das Problem einer größeren Öffentlichkeit bewusst. Landwirte müssen immer klären, ist mein Saatgut in einem Katalog eingetragen, darf es überhaupt verwendet werden? Ein Problem für alle, die traditionelle, fast vergessene Samensorten anbauen wollen. Sorten, für die eine offizielle Registrierung zu teuer wäre.
Die haben nicht ein großes Verbreitungsgebiet und deswegen ist es wichtig, dass es hier Ausnahmeregelungen in der Zulassung gibt, damit die Saatgutvermehrung auch noch einen wirtschaftlichen Sinn ergibt.
Französische Bauern haben deswegen richtig Ärger bekommen. Sie sollten einem französischen Samenhersteller 50.000 Euro Schadensersatz zahlen, weil sie alte Sorten weitergaben, die nicht im Katalog eingetragen waren. Der Europäische Gerichtshof nahm diese Bauern heute in Schutz. Sie dürfen weiterhin alte Samen verwenden. Zwar soll europaweit grundsätzlich nur eingetragenes und für gut befundenes Saatgut angebaut werden, auch um die Produktivität zu steigern. Aber wegen der Artenvielfalt müssten andere Sorten auch eine Chance bekommen. Für den konventionellen Anbau durchaus ein gutes Urteil.
Beides brauchen wir. Alte Sorten müssen erhalten werden. Auf der anderen Seite müssen neue Sorten einen Schutz haben, damit dort auch Züchtung betrieben wird.
Auch eine gute Entscheidung für Verbraucher, die sich Vielfalt wünschen. Immer wieder hat das oberste EU-Gericht die Versuche der Konzerne gebremst, die Bauern zu abhängig zu machen. Das heutige Urteil gibt den Landwirten einigen Freiraum, ohne sich allerdings komplett auf ihre Seite zu schlagen.
Die geplante Energiewende in Deutschland erfordert den Ausbau der Stromnetze, um Windenergie aus dem Norden in die Industriezentren transportieren zu können. Die Netzbetreiber wollen dafür tausende Kilometer an neuen Leitungen bauen. Erste Pläne dazu sind auf eine rege Bürgerbeteiligung gestoßen. Die Stellungnahmen sollen jetzt in einen überarbeiteten Netzentwicklungsplan fließen. Anschließend wird es ein neues Anhörungsverfahren geben.
braucht es für die Energiewende wirklich 3.800 Kilometer an neuen Stromleitungen? Und müssen die überwiegend oberirdisch verlaufen? Viele Bürgerinitiativen, Kommunen und Verbände bezweifeln das. Mehr als 1.500 Reaktionen kamen zu den Plänen der Netzbetreiber, viel Kritik, aber auch Änderungsvorschläge.
Ein Netz für alle Fälle, das heißt, man hält sich Optionen offen, möglicherweise auch in eine fossile Energieversorgung wieder zurückzufallen. Und das war nicht der Auftrag. Der Auftrag war, ein Netz zu konzipieren für die Energiewende.
Erstens fordern wir eine Erdverkabelung. Zweitens fordern wir eine HGÜ, eine neue Technologie. Das ist eine Gleichstromtechnologie. Und drittens fangt sofort an. Ist die Bürgerakzeptanz bei einer Erdverkabelung ist sofort da.
Auf 4 Höchstspannungstrassen soll der Strom nach 2022 aus dem windigen Norden in die industriellen Ballungsräume im Ruhrgebiet und im Süden gebracht werden. Bis Ende des Jahres soll der Netzausbau weiter beraten werden. Dann will die Regierung das rund 20 Milliarden Euro teure Projekt gesetzlich regeln. An vielen Orten formiert sich bereits der Widerstand. Dem Bundesumweltminister schreckt das nicht.
Ich bin überzeugt, das wird am Ende funktionieren und der Netzausbau wird jedenfalls durch die Bürgerbeteiligung nicht verzögert, sondern eher sogar beschleunigt.
Diesen Optimismus teilen nicht alle, denn erst wenn die Pläne konkret werden, wird an vielen Orten die Auseinandersetzung beginnen und um jeden einzelnen Strommast gestritten werden.
Die Konferenz europäischer Rabbiner hat das Beschneidungsurteil des Kölner Landgerichts kritisiert. Ihr Präsident Goldschmidt sagte, ein Beschneidungsverbot würde die Existenz der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland in Frage stellen. Das Gericht hatte die rituelle Beschneidung von Säuglingen und kleinen Jungen als Körperverletzung gewertet und damit als strafbar. Dieses Urteil ist zwar rechtskräftig, aber für andere Gerichte nicht bindend.
Es herrscht große Verunsicherung in den jüdischen Gemeinden, das berichten die Rabbiner. Viele Mitglieder werten das Urteil als massiven Eingriff in die Religionsfreiheit.
Es heißt eigentlich, dass man uns gesagt hat, erzieht die jüdischen Kinder nicht nach jüdischer Religion. Und das ist eine schreckliche Aussage für die jüdischen Eltern.
Das Kölner Landgericht hatte die rituelle Beschneidung von Kindern Ende Juni als Körperverletzung bewertet und für unzulässig erklärt. Die Empörung bei Juden und Muslimen ist groß. Seitdem werden religiös motivierte Beschneidungen in Deutschland kaum noch durchgeführt, denn die Ärzte warten auf Rechtssicherheit.
Ein Arzt sollte gegenwärtig rituelle Beschneidungen nicht vornehmen, es sei denn, er nimmt das Risiko in Kauf, strafrechtlich belangt zu werden. Das hat für uns ein riesiges Problem, denn jetzt werden diese Beschneidungen durch nicht ausgebildetes Personal unter fragwürdigen hygienischen Bedingungen vorgenommen.
Die Konferenz europäischer Rabbiner wünscht sich ebenfalls eine schnelle rechtliche Klarstellung. Zusammen mit den Muslimen prüfen sie derzeit den Gang vor das Bundesverfassungsgericht, denn
falls dieses Urteil jetzt gesetzt wird, heißt das in anderen Worten das Ende. Das neue Ende von einer jüdischen Gemeinde nach Christdeutschland.
Unterstützung bekommen die muslimischen und jüdischen Verbände mittlerweile auch aus der Politik. Hier wird über eine gesetzliche Straffreiheit für Beschneidungen nachgedacht.
Die westlichen Staaten im UN-Sicherheitsrat setzen im Syrien-Konflikt auf Sanktionen. Der neue Resolutionsentwurf setzt der Regierung in Damaskus eine 10-Tage-Frist, um die Gewalt zu beenden. Russland hat jedoch bereits sein Veto angekündigt. Während Moskau an der Seite von Präsident Assad steht, hat ein enger Vertrauter ihm jetzt demonstrativ den Rücken gekehrt. Der syrische Botschafter im Irak wechselte in das Lager der Opposition.
Diese Meldung in den arabischen Zeitungen setzt die syrische Regierung unter Druck. Seit Ausbruch der Revolution hat sich der ranghöchste Diplomat von Präsident Assad losgesagt, Nawaf al-Fares, bislang syrischer Botschafter im Irak. In einer Videonachricht sagt er, er trete auch aus der Baath-Partei aus und appelliert an, wie er sagt, alle ehrenwerten Mitglieder der Partei, es ihm gleich zu tun. Das jüngste Treffen von UN-Sonderermittler Annan mit dem syrischen Präsidenten hat offenbar nur wenig bewegt. Assad denke jedoch darüber nach, möglicherweise mit seinen Gegnern über eine Übergangsregierung zu verhandeln. Dieses Ergebnis präsentierte Annan dem Weltsicherheitsrat, von dem er jetzt Geschlossenheit fordert. Ich habe alle Regierungen gedrängt, dass sie zusammenarbeiten, um Druck auf die Konfliktparteien auszuüben und dass sie die Vermittlungsanstrengungen unterstützen. Während die Gewalt in Syrien weitergeht, kann sich der Weltsicherheitsrat aber wieder einmal nicht einigen. Einen Resolutionsentwurf Russlands halten westliche Länder für zahnlos Umgekehrt geht der neue Vorschlag des Westens Russland zu weit. Die Resolution beinhaltet eine Androhung von Sanktionen, falls das Regime dem ersten Schritt nicht nachkommt, keine schweren Waffen in einem bestimmten Zeitraum zu verwenden. Unterdessen tauchen im Internet neue Vorwürfe gegen die syrische Regierung auf. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch sagt, Assad-Truppen setzten möglicherweise Streubomben gegen die Aufständischen ein.
Eine Lawine in den französischen Alpen hat 9 Bergsteiger in den Tod gerissen. Unter den Opfern sind auch 3 Deutsche. Das Unglück ereignete sich am Mont Blanc-Massiv. Die Bergsteiger waren unterwegs zum höchsten Gipfel der Alpen. Am Mont Maudit wurden sie in etwa 4000 Metern Höhe von der Lawine erfasst.
Den ganzen Tag über waren die Rettungskräfte im Einsatz, um die Opfer zu bergen. 2 internationale Seilschaften waren am frühen Morgen aufgebrochen, um den höchsten Berg der Alpen zu besteigen. Über den Mont Maudit, den verfluchten Berg, wie er auf Deutsch heißt, wollten sie auf den Mont Blanc steigen. Eine schwierige Route, die bei passionierten Bergsteigern sehr beliebt ist. Doch am frühen Morgen dann der Notruf eines Verletzten bei der Hochgebirgspolizei in Chamonix. Eine Lawine war über den Seilschaften abgegangen. So eine Lawine kann jederzeit überall und bei jedem Wetter abgehen. Nichts lässt uns verstehen, warum das gerade jetzt dort und zu diesem Zeitpunkt passiert ist. Die französische Gendarmerie, Helikopter, freiwillige Helfer und Lawinenhundestaffeln waren im Einsatz. 9 Tote wurden geborgen. Dieser Bergführer hat überlebt. Plötzlich kamen die Schneemassen, sie haben uns mitgerissen. Dann sind wir mindestens 200 Meter in die Tiefe gestürzt. Er und die 11 weiteren Verletzten werden im Krankenhaus von Chamonix behandelt.
Die Rolling Stones haben etwas geschafft, das nur wenigen Bands gelingt. Es gibt sie auch nach 50 Jahren noch. Zu ihrem Jubiläum wurde heute Abend in London eine Fotoausstellung mit Konzert- und Touraufnahmen eröffnet. Am 12. Juli 1962 hatte die Gruppe um Sänger Mick Jagger ihr erstes Konzert im Londoner Marquee Club gegeben. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 13. Juli.
Hitze mit Temperaturen zwischen 35 und 40 Grad konzentriert sich derzeit vor allem auf das östliche Mittelmeer. Bei uns bleibt es unbeständig und kühl. In der Nacht ziehen von Westen neue Wolken heran. Nach Mitternacht bringen sie westlich des Rheins Regen. Bis zum Morgen breitet sich der Regen bis in die Landesmitte aus. Am Tag ist es dementsprechend wolkenverhangen und regnerisch. Am Nachmittag ist es im Süden und Westen freundlicher. Der Wind wird im Süden schwach bis mäßig, sonst mäßig bis frisch und stark böig. Auf den Bergen stürmische Böen. Heute Nacht 14 Grad am Oberrhein und 7 Grad im Erzgebirge. Am Tag 14 Grad bei Dauerregen und 22 Grad am Oberrhein. Am Samstag im Norden Regen, an den Alpen regnet es kräftig. Dazwischen wechselhaftes Wetter. Der Sonntag beginnt freundlich, dann entwickeln sich Schauer, die kräftig und gewittrig sein können. Am Montag im Norden und Osten noch Schauer, im Südwesten längere freundliche Abschnitte und nur wenige Schauer.
Wir sind wieder da mit den Tagesthemen um 22.15 Uhr. Ingo Zamperoni geht den Hintergründen des Rücktritts von Opel-Chef Stracke nach. Außerdem Einzelheiten zum Lawinenunglück in den französischen Alpen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.